Es ist Donnerstag, der 5. Juni 1947. Aus allen Richtungen strömen Menschen auf das Gelände des historischen Ontario Ladies College in Whitby, Kanada. Viele tragen dunkle Anzüge und Collarhemden. Denn heute beginnt in dem kleinen Städtchen am Ontariosee unweit von Toronto die 4. Weltmissionskonferenz. Es ist die erste nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dementsprechend angespannt ist die Lage. 120 Delegierte aus insgesamt 40 Ländern Europas, Nordamerikas, Afrikas, Asiens und Lateinamerikas kommen im ehrwürdigen Trafalgar Castle zusammen, um über aktuelle Themen und Herausforderungen rund um Mission zu diskutieren. Immer wieder im Fokus steht die Forderung der Delegierten der aus Mission entstandenen Kirchen in Afrika, Asien und Lateinamerika nach Gleichberechtigung und Partnerschaft mit den alteingesessenen Kirchen in Europa und Nordamerika, auch in Bezug auf Mission. Nach 20 Tagen am Ende der Konferenz wird der Satz formuliert, für den die Weltmissionskonferenz in Whitby bis heute bekannt ist. Partnerschaft in Gehorsam. Er gilt als prägendes Leitmotiv, das die zukünftige Zusammenarbeit der Kirchen definieren sollte und als Initiation kirchlicher Partnerschaften. Partnerschaft in Gehorsam. Hört sich das nur für mich gar nicht mal so gleichberechtigt an? Okay, gemeint war der gemeinsame Gehorsam auf Gott und nicht, dass die eine Kirche auf eine andere Kirche hören sollte. Aber trotzdem, auf dem Papier wurde in Whitby zwar eine neue partnerschaftliche Missionsordnung ausgerufen, doch rückblickend betrachtet blieben die strukturellen Machtverhältnisse weitgehend unangetastet. Bis heute sind paternalistische Strukturen in manchen Kirchenpartnerschaften ein Thema. Aber wie kann sich das ändern? Warum sind Kirchenpartnerschaften bis heute wichtig? Wie kann ihre Zukunft aussehen? Und was hat all das immer noch mit Mission zu tun? Darüber spreche ich mit Christoph Kraut, Pfarrer für Weltmission und Ökumene in der Pfalz. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stünkel. Hallo Christoph Kraut. Danke, dass du dir heute Zeit für Mission nimmst.
Ja, hallo Tanja Stünkel. Schön, dass ich da sein darf.
Kirchliche Partnerschaft gehört ja irgendwie zur Kirche dazu. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber es gibt ja auch häufig Kritikpunkte, also oft, weil sie aus einem kolonialen oder missionarischen Kontext oder einer Vergangenheit stammt. Kannst du mir kurz erklären, was daran denn problematisch ist oder was weitere problematische Aspekte an Partnerschaftsarbeit sind?
Also natürlich ist es so, dass die Partnerschaften in ihrem Ursprung aus einer ungleichen Situation, aus einem Nord-Süd-Gefälle herkommen. Also entstanden sind sie ja in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts aus so einem Verantwortungsbewusstsein für die eine Welt heraus, aber oft auch mit so einem bisschen paternalistischen Hintergrund. Also wir reichen, wohlsituierten Menschen im globalen Norden helfen Menschen im globalen Süden, damit sie sich auf eine annähernd oder auf eine gleiche Stufe mit uns entwickeln können. Und das ist durchaus problematisch zu betrachten und zu sehen, denn damit manifestieren wir ja dieses Gefälle, das auf finanzieller Ebene sicherlich auch immer noch besteht. Also immer noch sind wir materiell in einem gewissen Vorteil. Und die Partnerschaftsarbeit ist deshalb so wichtig, um genau solche Narrative aus den Köpfen zu bekommen, um Partnerschaft anders zu gestalten. Auf Augenhöhe, das wird gerne benutzt, dieses Paradigma oder dieses Wort, auch wenn es schwer umzusetzen ist und auch wenn da noch ganz viel Luft nach oben ist.
Das heißt, kirchliche Partnerschaft muss sich verändern, deiner Ansicht nach. Was macht denn eine bessere Partnerschaft aus? Wie könnte das aussehen, wenn man das verändert?
Also für mich ist es ganz wesentlich, dass wir in den kirchlichen Partnerschaften miteinander agieren, voneinander lernen, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind und dass wir so eben auch zum Beispiel Begegnungen planen und vorbereiten und dann auch durchführen. Das fängt, um es ganz konkret zu sagen, da an, wo wir über einen Zeitraum sprechen, besprechen, wann eine Begegnung stattfinden kann, entweder bei uns oder eben bei den Partnern vor Ort. Das geht weiter über die Frage, wer fährt denn zu so einer Begegnung, wer nimmt teil und wie bereiten wir das eben auch gemeinsam vor. Die Pandemie hat uns da viele gute neue Möglichkeiten geschenkt. Heute ist es kein Problem mehr, auch über weite Distanzen in einem Videocall miteinander sich zu verabreden und Partnerschaftsreisen, Begegnungen vorzubereiten, sowohl inhaltlich wie auch von dem, was dann bei so einer Begegnung passiert. Das finde ich ganz wichtig. Und wenn wir dann weiter gucken auf die materielle Unterstützung, die es immer noch gibt, natürlich, und die auch immer noch notwendig ist und auch von den Partnern und Partnerinnen im globalen Süden ja gewünscht ist und gebraucht wird, dann ist es da im Grunde ähnlich, dass wir gemeinsam über Projekte entscheiden, dass Vorschläge gemacht werden und dass es eben nicht ein einseitiges Entscheiden von uns ist, welche Projekte denn förderwürdig sind und welche nicht.
Um eben jetzt dieses Machtgefälle auch ein bisschen auszuhebeln. Wer bezahlt, entscheidet. Das soll es nicht mehr geben.
Genau, um es auszuhebeln, um sich anzunähern und partnerschaftlich unterwegs zu sein, ganz klar. Und das erfordert natürlich ganz viel Sensibilität. Also ich ertappe mich ja selbst auch ab und zu dabei, dass ich in diese Falle tappe und rein vom finanziellen Aspekt her Partnerschaft denke. Dabei ist es eigentlich viel, viel mehr.
Ich stelle mir auch wirklich vor, dass das gar nicht so einfach ist, diese alten Muster aus den Köpfen auch auf beiden Seiten zu bekommen.
Ja.
Dass es eben nicht nur um Geld oder nicht nur um Hilfe geht.
Genau.
Welche Schritte sind denn wichtig, um wirklich auf Augenhöhe zu arbeiten?
Es braucht ganz viel Raum und Zeit für Gespräche. Also wir nehmen uns in unseren Partnerschaften, ich mach's mal am Beispiel der Partnerschaft mit der evangelischen Kirche im Lande Papua fest.
West-Papua liegt auf der Insel Neuguinea, die heute politisch geteilt ist. Der Osten ist Papua-Neuguinea, ein unabhängiger Staat. Der Westen dagegen gehört zu Indonesien und das hat eine lange konfliktreiche Geschichte. Nach dem Ende der niederländischen Kolonialzeit, etwa 1962, wollten die Menschen in West-Papua eigentlich selbstständig werden. Indonesien jedoch beanspruchte das Gebiet wegen seiner Rohstoffe und seiner strategischen Lage Richtung Pazifik. Mehr Infos zu West-Papua verlinke ich in den Shownotes.
Bei Begegnungen nehmen wir uns ganz viel Raum und Zeit für Evaluation, um zu besprechen, was in unseren gemeinsamen Projekten gerade läuft, was dabei gut ist und wo noch Luft nach oben ist, wo es noch Potenziale gibt, die wir heben können. Und wir besprechen auch miteinander, wie sich die Partnerschaft in den nächsten Jahren entwickeln soll und was die nächsten Schritte sind. Und dass wir das gemeinsam tun, dass wir nicht aus unserem, von Deutschland aus entscheiden, wie sich die Schüler in Wohnheime in West-Papua entwickeln, das ist mittlerweile ganz klar, weil wir die Situation vor Ort dafür überhaupt nicht gut genug kennen.
Also Gemeinsamkeit.
Genau.
Also gemeinsam Sachen entwickeln, auch die Stimmen
genau.
Gleichwertig hören.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die Fehlertoleranz mitzubringen, dass Dinge manchmal auch zu einem Ende kommen können oder dass sie nicht so funktionieren, wie wir uns das gedacht haben. Und aus diesen Fehlern dann auch bereit zu sein zu lernen und sich auf den anderen einzulassen dabei auch. Also warum geht manches eben nicht und anderes vielleicht schon?
Jetzt hast du gerade selber schon die Kirche im Lande Papua, also West-Papua nennt man es auch, genannt. Mhm. Und du selbst hast ja auch eine besondere Verbindung dorthin. Deswegen kennst du dich da auch einigermaßen gut aus. Magst du mir vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, warum du dich da so gut auskennst?
Ja, sehr gerne. Also ich durfte vor 12 Jahren mein 4-monatiges Spezialvikariat bei der evangelischen Kirche im Lande Papua verbringen.
Ein Spezialvikariat ist eine besondere Form des Vikariats in der evangelischen Kirche. Es richtet sich an angehende PfarrerInnen, die sich während ihrer Ausbildungszeit auf ein spezifisches Arbeitsfeld vorbereiten möchten. Etwa Ökumene, internationale Partnerschaften, Seelsorge in besonderen Kontexten oder diakonische Arbeit. Im Unterschied zum klassischen Gemeindevikariat verbringen sie einen größeren Teil ihrer Ausbildung in einer bestimmten Einrichtung oder Organisation, arbeiten dort praktisch mit und vertiefen ihr theologisches und interkulturelles Profil. Ziel ist es, junge TheologInnen frühzeitig auf herausfordernde, spezialisierte Aufgaben in Kirche und Gesellschaft vorzubereiten.
entstanden ist das eigentlich daraus, dass meine Vikariatsgemeinde hier bei uns in Deutschland, in der Pfalz, eine Partnergemeinde in Westpapua hat. Und kurz nachdem ich mein Vikariat dort begonnen hatte, war eine Gruppe aus unserer Partnerkirche bei uns zu Besuch. Und ganz konkret war es dort insbesondere, also die waren eine Woche bei uns, aber und wir hatten ganz viele tolle Begegnungen. Aber die Begegnung eigentlich, die mich so überwältigt hat, war, als wir bei einem Presbyter am Abend, also einem Kirchenältesten, Kirchenvorstandsmitglied, am Abend saßen und gemeinsam Lieder gesungen haben. Die Papua ihre Lieder und wir unsere Lieder. Und manche Lieder hatten wir beide, meistens die aus dem Gesangbuch, die Klassiker, großer Gott, wir loben dich und lobe den Herrn. Und dass da Verständigung funktioniert hat, ohne dass wir die Sprache voneinander gesprochen haben. Dass wir uns auf eine Art und Weise verständigen konnten, die über uns selbst hinausging. Das war so eine total fantastische Erfahrung. Und danach war für mich klar, dass ich das Spezialvikariat eben bei der Evangelischen Kirche im Lande Papua absolvieren möchte. Und die Dienststelle, auf der ich jetzt bin, damals natürlich noch nicht, hat es dann auch ermöglicht, der missionarisch-ökumenische Dienst. Und es war eine ganz tolle Zeit mit ganz vielen tollen Begegnungen, und wo über die Jahre hinweg auch einfach das Vertrauen gewachsen ist. Und seitdem bin ich in der Partnerschaftsarbeit mit der Evangelischen Kirche in Papua aktiv. Und ja, ganz tolle Erfahrung.
Du hast gerade gesagt, langfristig, also längere Zeit. Ist denn so eine längere Zeit auch wichtig in Partnerschaften?
Also du meinst jetzt die 12 Jahre, nicht der längere Aufenthalt?
Genau, ich meine jetzt nicht deinen Aufenthalt, sondern genau generell eine Partnerschaft, die lange geht.
Also natürlich wächst Vertrauen mit der Zeit. Und ich sehe das auch bei unseren anderen Partnerschaften, bei der Partnerschaft mit der Presbyterian Church of Ghana, aber auch mit der Presbyterian Church of Korea, dass es viele Menschen gibt, die ganz, ganz lange in dieser Partnerschaftsarbeit aktiv sind, 30, 40 Jahre. Und natürlich wachsen da Beziehungen und wächst Vertrauen. Und das ist auch total wichtig. Also deswegen sind auch direkte Begegnungen durch nichts zu ersetzen. Bei allem, was ich vorhin gesagt habe, dass ein Videocall heute viel einfacher zu absolvieren ist als noch vor 10 Jahren, das stimmt. Aber die direkte Begegnung ist trotzdem unablässig, also die braucht's, damit Vertrauen wachsen kann, damit man auch gemeinsame Erlebnisse miteinander teilen kann. Und deswegen würde ich sagen, ja, es braucht Kontinuität und es braucht Verlässlichkeit und lange Beziehungen. Aber das soll nicht hinderlich sein für Menschen, die neu dazukommen möchten. Das ist die große Kunst. Also auf der einen Seite persönlich involviert zu sein und auf der anderen Seite aber auch sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und genug Raum zu lassen, damit andere Leute sich auch einbringen können. Denn das ist die große Herausforderung in vielen, vielen Partnerschaften, dass irgendwann der Moment der Staffelübergabe verpasst wurde. Dann der Moment, als die zweite Generation eigentlich hätte dazukommen müssen. Und dann stehen wir eben oft in der Partnerschaftsarbeit vor der Herausforderung, dass die Frage einfach besteht, wie geht's jetzt weiter? Wie bekommen wir neue Menschen dazu? Und neue Menschen in ein bestehendes System zu bringen, ist ja per se schon schwierig. Und bei sowas, wo man sich selbst so unheimlich mit identifiziert, ist es noch viel schwieriger natürlich. Und das ist also die große Kunst, auf der einen Seite sich lange zu engagieren und auch bereit zu sein, vielleicht das lange zu tun, und auf der anderen Seite auch genügend Raum zu lassen für andere, die eben noch nicht so lange dabei sind, die sich vielleicht auch noch nicht so gut auskennen und so. Und ja, daran auch selbst nochmal wachsen zu dürfen und lernen zu können.
Das stelle ich mir wirklich auch schwierig vor, gerade weil es ganz klar ist, da treffen Menschen aufeinander, die miteinander Erlebnisse haben. Und gleichzeitig sind es Institutionen, die befreundet sind oder partnerschaftlich verbandelt. Und da dann diese Mischung zu finden, wo ist man da miteinander, an welcher Stelle?
Und das ist mir auch, also mir persönlich total wichtig, dass insbesondere jetzt natürlich in der Beziehung zur Evangelischen Kirche im Lande Papua, dass es nicht an mir als Person hängt, sondern dass ich das jetzt dienstlich in meiner Funktion als Pfarrer für Weltmission und Ökumene machen darf und dass es aber zugleich auch noch andere Menschen gibt, die diese Partnerschaft tragen, dass es nicht mit mir steht und fällt. Das ist ganz wichtig. Und das ist in Gemeinden ebenso.
Wir haben jetzt schon über Kritik und auch Herausforderungen gesprochen. Warum ist denn Partnerschaftsarbeit wichtig oder braucht es das eigentlich gar nicht mehr?
Also ich sage natürlich nicht, dass es die nicht mehr braucht. Partnerschaftsarbeit ist total wichtig, finde ich, weil sie unseren Horizont erweitert. In Deutschland sind wir natürlich und in Europa sind wir natürlich irgendwie fokussiert auf die vielen Herausforderungen, vor denen wir als Kirche stehen. Die brauche ich gar nicht alle einzeln zu nennen. Die sind, glaube ich, durchaus präsent von den sinkenden Mitgliedszahlen und den finanziellen Problemen, die wir haben, angefangen. Darauf liegt unser Fokus und es ist auch wichtig, dass wir diese Probleme angehen und bedenken. Der Blick auf unsere weltweiten Partnerschaften weitet aber eben unseren Horizont nochmal. Und wir sehen, dass wir mit solchen Herausforderungen nicht alleine sind. Wir sehen, dass andere Kirchen oftmals noch in viel schwierigen Situationen sind. Situationen der Unterdrückung, der Minderheitensituation, der finanziellen Schwierigkeiten ebenso. Und wir sehen aber auch, dass dennoch Glaube gelebt werden kann. Und zwar mit einer Fröhlichkeit und Leichtigkeit, die ich bei uns doch oft vermisse. Und das ist natürlich irgendwie plakativ, wenn ich das sage, aber das ist tatsächlich die Erfahrung in den Begegnungen, die ich mache bei unseren Partnerkirchen. Wenn wir Gottesdienst feiern in Ghana, der dann von mir aus auch 3 Stunden dauert oder 4 Stunden dauert, weil er noch übersetzt werden muss und weil er mit viel Tanz und viel Gesang, viel Musik einhergeht, aber auch mit einer Freude. Und bei uns jammern Menschen, wenn der Gott, also es hieß so schön im Predigerseminar, man darf über alles predigen, nur nicht über 10 Minuten. Und es ist so eine Schwere in den Gottesdiensten, wenn es mal länger dauert. Das finde ich so schade. Oder die Kirche in Korea, die auch in einer schwierigen finanziellen Situation teilweise ist, die aber trotzdem sagt, wir wollen dennoch diakonisch in die Gesellschaft hineinwirken, wollen Spielball sein in diesem System. Und weil wir den Menschen etwas zu geben haben, was sie ansonsten nicht finden, offene Türen, offene Räume in sozialkaritativen Projekten, bei Speisungen für bedürftige Menschen oder bei öffentlichen Bibliotheken, die zugänglich gemacht werden, ohne dass Gebühren dafür verlangt werden und so weiter, Secondhand-Kleiderkammern, das finde ich sehr motivierend und stärkend zu sehen, wie andere Kirchen mit ihrer Situation umgehen und was wir daraus lernen können. Und damit ist mir vollkommen klar, dass wir nicht die Situation 1:1 übertragen können. Aber es können Inspirationen sein, Momente des ins Nachdenken Kommens oder der Perspektive, wie kann Kirche auch bei uns vielleicht nochmal anders gedacht werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig in der Partnerschaftsarbeit. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, das voneinander lernen, gemeinsam auf dem Weg sein. Ja.
Gerade auch, weil es ja so ist, dass ich eben auch die Kirche in Deutschland großen Herausforderungen stellen muss, quasi sich eigentlich aus der Minderheitensituation fragen muss, wie können wir eigentlich noch in die Gesellschaft reinwirken?
Genau, und also da verändert sich ja auch bei uns was. Also wir kommen ja aus der Situation, dass wir evangelisch-katholisch zusammen, die beiden großen Kirchen, immer in der Mehrheit waren in den letzten 500 Jahren oder noch länger sogar.
Das Ende des Jahres 2024 stellte einen historischen Wendepunkt dar. Erstmals in der Geschichte Deutschlands gab es mehr konfessionslose Menschen als Kirchenmitglieder der beiden großen Volkskirchen, also KatholikInnen und ProtestantInnen zusammen. Der Forschungsgruppe Weltanschauung nach, die Daten zusammengetragen und ausgewertet hat, lag die Anzahl der konfessionslosen Menschen bei 47% und die Anzahl der christlichen Kirchenmitglieder bei 45%. Für noch mehr Infos, einen Link zur Studie packe ich in die Shownotes.
Und jetzt auf einmal dreht sich das. Und es kommt ja nicht plötzlich. Wir haben die Entwicklung kommen sehen und haben es trotzdem schwer damit getan, uns darauf einzustellen und einzulassen. Und viele unserer Partnerkirchen sind eben schon in dieser Minderheitensituation. Ob das jetzt in Korea ist oder in Westpapua, das sind ganz andere Voraussetzungen.
Jetzt bist du Pfarrer für Weltmission und Ökumene. Da frage ich mich, wie gehst du denn mit kulturellen Unterschieden um?
Kulturelle Unterschiede? Schwierige Frage. Also natürlich fordert das heraus. Ein ganz wichtiger Satz, den ich mir gesagt habe, bevor ich nach Westpapua bin, war, ich probiere alles. Ich bin, was das Essen angeht, nicht empfindlich. Aber es war nochmal eine ganz bewusste Zusage an mich selbst, ich probiere alles. Und es war nicht nur auf das Essen gemünzt, sondern auch im übertragenen Sinne, ich probiere alles aus. Und natürlich lernt man bei so einer längeren Zeit auch seine Grenzen kennen und muss dann auch austarieren, wo man die Grenzen auch überschreitet oder wo man sie eben auch achtet, auch aus Selbstschutz. Aber letzten Endes war das ganz entscheidend in der Begegnung mit den Menschen dort, dass sie das auch sehr geschätzt und wahrgenommen haben, dass ich mich darauf eingelassen habe, zu versuchen, zu leben wie sie. Also was das Essen angeht, aber auch was die Lebenssituation angeht. Und ich war natürlich immer noch privilegiert, weil ich jederzeit sagen konnte, ich breche ab, ich fahre nach Hause, weil ich als einziger in meiner Gastfamilie ein eigenes Zimmer hatte, meine Privatsphäre, meinen Rückzugsraum. So, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, sich zu versuchen, darauf auf die andere Kultur, auf den anderen Kontext einzulassen und auszuprobieren und nicht sofort zu bewerten und in Schubladen zu stecken, wenn etwas anders oder fremd ist, weil das wird es ohne weiteres geben, und Dinge zu akzeptieren, wenn sie anders sind. Ich habe vielleicht noch ein anderes Beispiel, was auch nochmal auf die Sensibilität hinweist oder auf die Sensibilität eingeht. Wir hatten das trilaterale Meeting mit ChristInnen aus Ghana und aus Korea hier bei uns in der Pfalz. Und zur Eröffnung unserer gemeinsamen Zeit haben wir einen Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Und ich war Liturg, und wie das bei mir so Praxis ist, beim Austeilen des Abendmahls breche ich das Brot und teile es dann an zwei Personen aus. Und natürlich benutze ich dazu beide Hände, links und rechts. Und abends saßen wir dann zusammen, und da sagte ein ghanaischer Kollege zu mir, naja, also in Ghana hätte ich das Brot nicht genommen. Und dann habe ich ihn angeguckt und gefragt, warum nicht? Und dann sagte er, naja, du hast es mir mit der linken Hand gegeben.
Okay, das schauen wir uns nochmal genauer an. Hintergrundcheck. In Ghana gilt die linke Hand als unrein. Dies hat vor allem praktische Gründe, denn traditionell wurde die linke Hand für Tätigkeiten der Körperhygiene verwendet. Oder deutlich gesagt, zum Hintern abwischen nach dem Toilettengang. Daraus ist die gesellschaftliche Norm entstanden, dass die linke Hand sich nicht zum Essen, Geben, Empfangen, Grüßen oder Zeigen eignet. Tut man es dennoch, wird das als sehr unhöflich und respektlos wahrgenommen.
Natürlich ist mir vollkommen klar, dass es in Ghana nicht geht, dass das ein No-Go ist. Und ich weiß das, aber es ist mir in diesem Moment überhaupt nicht falsch vorgekommen. Und bei uns ist es auch gar keine Frage, dass ich Dinge mit der linken Hand nehmen oder geben kann. Aber in einem anderen Kontext bedeutet es etwas anderes und hat es eine andere Geschichte. Und das fand ich total spannend, aber auch zu sehen, dass ich eigentlich um den Kontext in Ghana weiß und es mir trotzdem nicht aufgefallen ist, dass ich das Brot jetzt mit der linken Hand austeile. Und dass er aber auch in unserem Kontext sich darauf einlassen konnte und sagen konnte, okay, hier ist ein anderer Kontext und hier kann ich es nehmen und es wird okay sein. Ja, natürlich nochmal diese besondere Situation, liturgisch im Abendmahl und so. Aber das fand ich so ein tolles Beispiel, wie es funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig auf die jeweils andere Kultur auch einlässt. Ja.
Ja.
Und für mich aber auch nochmal die Erinnerung, das noch mehr zu reflektieren. Also ja.
Ja, und es ist dann direkt so ein großen Lernmoment geworden.
Auf jeden Fall. Ja, für uns alle.
Ja, das glaube ich.
Und am sofort. Abend auch durchaus noch dann amüsant. Also wir konnten ja dann beide darüber lachen. Das war auch ja schön, eine schöne Erfahrung.
Ja. Es ist eben schon ein bisschen angeklungen, dass du Partnerschaftsarbeit auch eigentlich als ein gemeinsames Lernfeld siehst. Trotzdem ist Partnerschaft oder auch kirchliche Partnerschaft ja ganz häufig mit Hilfe verbunden und eben damit auch mit einer gewissen Asymmetrie in der Situation. Was denkst du, kann es eine oder muss es eine Partnerschaft über Hilfe hinaus geben und wie sollte die aussehen?
Das finde ich total wichtig, dass es Partnerschaft gibt, die über Hilfe hinausgeht. Also eigentlich finde ich sogar, dass das die Grundlage ist von Partnerschaft. Also wenn wir Hilfe jetzt mal definieren als den Transfer von finanziellen Ressourcen, ja, aus dem globalen Norden in den globalen Süden, das umfasst es ja doch meistens, wenn wir ehrlich sind. Und ich finde es total wichtig, dass die Grundlage dessen aber eben nicht der Gedanke ist, wir spielen jetzt ein bisschen barmherziger Samariter.
Wer nachlesen möchte, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter steht in der Bibel in Lukas 10, Vers 25 bis 37.
Sondern, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben, die in unserem Glauben wurzelt. Und deswegen ist es mir total wichtig, dass wir bei unseren Begegnungen, bei Besuchsprogrammen, aber auch jetzt eben bei dieser trilateralen Partnerschaft, dass wir gemeinsam Bibeltexte lesen, die miteinander teilen, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, Abendmahl. Wir haben gemeinsam aber auch Kirchengemeinden besucht und dort den Sonntagsgottesdienst mitgefeiert, damit unsere Partner auch ein Gefühl dafür bekommen, was kirchliche Realität bei uns ist. Und da hatten wir ganz unterschiedliche Gottesdienste. Eine Teilgruppe war bei einem Gemeindefest, da war natürlich volles Haus und es war ausgelassene, fröhliche Stimmung und so. Und wie man das halt so kennt von Gemeindefesten, viel Freude, viel Essen, viel Trinken, so tolle Gemeinschaft. Und dann hatten wir andere, die waren im normalen Sonntagsgottesdienst und haben mit 20 Leuten gefeiert. Mhm. Und beides gehört ja zu unserer Realität. Das ist ja nicht so, dass es nur das eine oder nur das andere gäbe. Und das finde ich total wichtig. Also sich der Grundlage zu besinnen und die Sensibilität für die Lebenssituation des anderen, der anderen mitzubringen. Und davon ausgehend dann Hilfe zu gestalten oder ja gemeinsam Partnerschaft zu entwickeln.
Und auch eben genau, wie das dann aussehen kann.
Genau, ja. Und ich glaube, dass es da auch nicht unwesentlich ist, natürlich, welche Texte wir lesen. Also das muss schon reflektiert sein auch. Also grundsätzlich ist natürlich jeder Text aus der Bibel denkbar, den man miteinander teilt. Aber ich finde es schon wichtig, auch zu gucken, wenn wir über Bildung reden von mir aus, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Was sagt die Bibel zu Chancengleichheit, zu Gerechtigkeit? Ja, und das könnte man für verschiedene Themenbereiche durchbuchstabieren.
Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft der Partnerschaftsarbeit?
Ich würde mir auf der einen Seite wünschen, dass es uns gelingt, die vielen Partnerschaften, die es gibt, auf Gemeindeebene, auf Kirchenbezirksebene, in die Zukunft zu transferieren. Also, dass wir Menschen finden, die sagen, ja, das ist mir ein Herzensanliegen oder das kann mir ein Herzensanliegen werden. Ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir im Austausch miteinander sind, gerade als Kirchen, weil wir nochmal eben eine andere Grundlage haben, als es vielleicht im politischen Bereich der Fall ist oder im sonstigen Bereich außerhalb der Kirche. Und ich finde es wichtig, dass Partnerschaftsarbeit für uns auch dann noch einen Stellenwert hat, wenn unsere finanziellen Ressourcen weniger werden. Dass es eben nicht ein Add-on ist, ein Nice-to-have, sondern dass wir verstehen, dass die Partnerschaftsarbeit Kern christlicher Identität ist, weil wir ein Leib sind mit ganz unterschiedlichen, vielen, vielen Gliedern, an ganz unterschiedlichen Orten, in ganz unterschiedlichen Existenzweisen. Das finde ich total wichtig. Weil das ist auch so ein schönes Wort, das wir dann jetzt im Frühjahr bei unserer Reise nach Westpapua von unseren Partnern mitbekommen haben. Ich habe ja schon gesagt, wir haben unsere Partnerschaft evaluiert, unsere Projekte evaluiert. Und wir haben auch ganz transparent gesagt, wie die finanzielle Situation unserer Kirche ist und was das auch für die Partnerschaftsarbeit mittelfristig bis langfristig bedeuten wird. Und dass auch da die finanziellen Spielräume enger werden. Und dann haben unsere Partner gesagt, auch wenn die finanziellen Zuwendungen von euch weniger werden, hört unsere Partnerschaft aber nicht auf, weil wir als Geschwister miteinander unterwegs sind. Und das endet nicht, wenn Geldfluss endet, sondern das geht tiefer. Das ist Beziehung.
Ich wollte eben noch fragen, ihr habt das trilaterale Treffen gehabt. Ist es denn auch so, dass jetzt Korea und Ghana sich auch als Partner in diesem Konstrukt sehen oder ist quasi die Pfalz da der Dreh- und Angelpunkt?
Also die Evangelische Kirche der Pfalz hatte zu Beginn dieser Partnerschaft tatsächlich eine Scharnierfunktion als Vermittler so zwischen diesen unterschiedlichen Kulturen, weil wir zu beiden Kirchen Beziehungen hatten, zum Yongdongpo Presbytery in Korea und zu drei anderen Presbyteries in Ghana, aber auch zur PCG, also zum Head Office. Mittlerweile in 21 Jahren verändert sich Partnerschaft. Also das ist ja wie in der Ehe. Die ist ja auch nach 21 Jahren nicht mehr so, wie sie am Anfang mal war. Und oft ist das ja auch gut, weil man sich weiterentwickelt. Und so ist es hier eigentlich auch, in dieser Dreiecksbeziehung, dass sich das Verhältnis zueinander, das Vertrauen zueinander auch weiterentwickelt. Und ich würde schon sagen, dass auch zwischen den koreanischen Geschwistern und den ghanaischen eine Form von Partnerschaft besteht und auch ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten möglich ist und gewachsen ist. Und wir als Pfälzische Landeskirche sind da immer noch mit dabei, weil es auch viel Positives für uns bringt, in dem Sinne, dass sich da eben drei Kulturen von drei Kontinenten aus drei ganz unterschiedlichen Kontexten begegnen und dass wir einander da auch nochmal ganz neu kennenlernen. Also auf jeden Fall.
Christoph, ganz, ganz lieben Dank, dass du mir davon erzählt hast.
Ja, sehr gerne.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst uns ein paar Sterne da, hört auch in die anderen Folgen rein und wenn ihr mögt, erzählt doch auch euren FreundInnen und Familienangehörigen davon.